Willkommen bei Falafel und Champagner. Das wird man ja wohl noch erklären dürfen. Mein Name ist Ercan Karici.
Mein Name ist Yannick Fehnhus.
Und in dieser Folge nehmen wir euch mit in ein Klassenzimmer. Auf den ersten Blick vielleicht wie eine alltägliche Schulszene, aber auf den zweiten Blick steckt viel mehr in der Situation.
Genau, der Ablauf soll ungefähr so aussehen, dass wir uns gleich einmal ein Fallbeispiel vornehmen, das wir schon ganz häufig in Workshops besprochen haben, das uns irgendwann mal so auch herangetragen wurde in einem Workshop, an uns herangetragen wurde. Und dann wollen wir so ein bisschen gucken, was ist der erste Eindruck, was passiert da eigentlich, was sind die Perspektiven, versuchen das im nächsten Schritt ein bisschen theoretisch einzubetten. Und natürlich wollen wir unbedingt am Ende noch ein paar Handlungsvorschläge oder Ideen geben, damit ihr vielleicht für eure pädagogische oder auch sonstige Praxis was mitnehmen könnt. Ercan, wollen wir gleich ins Fallbeispiel springen?
Los geht's. Stellt euch vor, eine Klassenarbeit wird korrigiert und zurückgegeben. Und Dunja ist unzufrieden mit ihrer Note einer 4. Sie sagt zum Lehrer: Sie haben mich nur so schlecht bewertet, weil ich ein Kopftuch trage. Der Lehrer ist empört über den Vorwurf und weist ihn weit von sich. Er sagt: Vielleicht solltest du nicht so viel darüber nachdenken, wie ungerecht die Welt zu dir ist, sondern einfach mehr lernen. Yannick, wie geht's dir damit, wenn du das hörst? Was denkst du, was schießt dir durch die Gedanken und durch die Gefühle?
Mein erster Impuls ist zu sagen, ja, das ist irgendwie ganz normal. Also können wir vielleicht gleich mal kritisch beleuchten in der Analyse, ob dieser Begriff normal da passend ist oder vielleicht auch ein Problem. Aber erstmal denke ich, ja, ich glaube, sowas passiert so oder so ähnlich ziemlich häufig. Sowohl, dass sich eine Schülerin über Rassismus beschwert inzwischen, als auch, dass eine Lehrkraft erstmal sagt, Moment, ich doch nicht. Und das von sich weist und da eher empört ist. Was denkst du?
Ja, ich hatte ein Gefühl oder ich hatte den Eindruck, dass so viel Verletzlichkeit in dem Satz der Schülerin steckt, also in Dunjas Satz steckt und dass so viel Abwehr in der Reaktion der Lehrperson ist. Und mein kognitiver oder mein Gedanke war vielmehr, wie würde ich in so einer Situation reagieren, wenn ich Lehrperson bin?
Ja.
Würde ich vielleicht auch defensiv reagieren oder auch nicht?
Ja, lass uns doch genau da mal reinsteigen. Wir haben uns ja vorgenommen, diese Perspektiven einmal durchzugehen. Aus einer rassismuskritischen Perspektive würden wir mit Dunjas Perspektive anfangen, also mit hier der betroffenen Perspektive, wenn wir mal die These in den Raum stellen, Rassismus spielt hier eine Rolle. Ich würde aber gerne mal mit der etwas provokanten These, dass wir vielleicht die Hörenden damit etwas mehr abholen, bei der Lehrkraft bleiben, denn das ist auch die Perspektive, die auf Fortbildung, wenn wir sie geben, als erstes ganz automatisiert eingenommen wird. Also wir haben so ein bisschen als Gesellschaft gelernt, immer erstmal diese Perspektive einzunehmen. Das passiert so ein bisschen reflexartig, kann man vielleicht noch überlegen nachher, warum das so ist. Aber in den Workshops sehen wir das auf jeden Fall ganz doll. Ne? Also man identifiziert sich automatisch erstmal mit der Lehrkraft, weil man aus einer nicht betroffenen Perspektive auf jeden Fall, auf gar keinen Fall diesen Rassismusvorwurf haben möchte. Und das löst sofort was in einem aus. Ja, was löst es denn aus, Ercan? Wie würdest du das Verhalten dieser Lehrkraft da beschreiben? Was passiert da eigentlich? Wie geht's der? Was macht die da? Wie fühlt sich das an, da in dieser Situation das von Dunja zu hören?
Also als erstes höre ich da oder lese ich da so eine Form von oder ein Gefühl von Empörung raus. Jemand ist empört, aber vielleicht auch gleichzeitig verletzt. Und ich glaube, diese Gefühle können gleichzeitig auch sein. Womöglich ist die Verletzung so die innere Schicht und die Empörung die Schicht, die sich nach außen kommuniziert. In jedem Fall allerdings würde ich sagen, die Lehrperson empfindet sogar einen Angriff. Und zwar einen Angriff auf seine Integrität.
Ja.
Also womöglich denkt er, dass er in seiner Wahrnehmung die Arbeit, die Klassenarbeit natürlich ganz sachlich bewertet hat. Und jetzt steht aber ein Verdacht im Raum oder ein Vorwurf im Raum, dass er rassistisch gehandelt haben könnte.
Ja.
Und das trifft ihn persönlich.
Ja.
Da ist so eine falsche Beschuldigung drin und das wiederum führt zu einer Abwehrreaktion.
Ja, ich denke auch, dass sowohl eine Verletzung drin ist und die hat natürlich was mit einem Selbstbild zu tun. Ich bin doch kein Rassist, ich möchte nicht rassistisch sein. Das ist, glaube ich, eine Einstellung, die wir erstmal alle teilen. Je mehr man sich mit Rassismus beschäftigt, desto eher wird man feststellen, in dieser Gesellschaft aufzuwachsen heißt, dass man irgendwie auch davon gefärbt ist und das ein bisschen mitbekommen hat. Wir haben alle die gleichen Bücher gelesen, die gleichen Filme gesehen, sind, man würde sagen, rassistisch sozialisiert. Daran sind wir erstmal nicht schuld, aber dem zu entgehen ist kaum möglich, wirklich. Da muss man sich einfach mit auseinandersetzen. Und das widerspricht so ein bisschen so einem Verständnis von Rassismus, zu sagen, Rassismus passiert nur da, wo Rassisten sind. Und nur wo Leute rassistisch sein wollen. Und wenn ich nicht rassistisch sein will, dann kann es auch nicht rassistisch sein, was passiert. Also, und dieses Selbstbild wird da irgendwie angegriffen durch diesen Vorwurf der Schülerin. Und dann muss der fast automatisch in eine Abwehrreaktion gehen, zu sagen, ey, Moment mal, das muss ich von mir weisen. Weil wenn ich es nicht von mir weise, dann muss ich mich in Frage stellen. Und das muss ich erstmal können. Dazu muss ich erstmal die innere Ruhe und das Standing und die Sicherheit und die Reflexion und das Wissen vielleicht auch in diesem Fall haben. Insofern, deswegen sagte ich vorhin, das ist ganz normal, was hier passiert. Also erstmal sozusagen, halt, nein, ich doch nicht. Wenn es hier ein Problem gibt, dann liegt das bei dir. Du musst mehr lernen, aber ich habe damit nichts zu tun. Und der zweite Punkt, den du gerade ansprachst, oder einer von deinen, war ja diese Sache, der Lehrer muss objektiv bewerten. Ich glaube, das kann man hier schon sehr hochhängen, denn eine der Daseinsberechtigungen von Lehrkräften ist ja sozusagen objektiv, leistungsbezogen, was auch immer das eigentlich genau heißen soll, zu bewerten. Also fair zu bleiben, fair zu bewerten, gerecht zu bewerten. Ja, keine LieblingsschülerInnen zu haben oder eben nicht diese ganzen Ismen eine Rolle spielen zu lassen. Und wenn diese zentrale Rolle, dieses Selbstbild angegriffen wird von der These dieser Schülerin, dann schüttelt das die Lehrkräfte ganz schön durch. Ich erinnere mich gerade an einen Satz auf einer Fortbildung, wo wir dieses Fallbeispiel vorgestellt haben. Vielleicht erinnerst du dich auch noch, wo eine Lehrkraft sagt, naja, wenn die Schülerin sowas sagt, dann ist doch eigentlich Hopfen und Malz verloren. Mit der kann man doch gar nicht mehr reden. Also als so heftig wurde das empfunden, ne? Ja. Genau.
Ja, und wenn ich zurückschaue auf unsere unterschiedlichen Workshops und Seminare mit LehrerInnen, aber auch mit SchülerInnen, dann und auch erinnere, dass ich selber auch 10 Jahre am Stück wirklich jede Woche in unterschiedlichen Schulen war und sowohl mit LehrerInnen als auch mit Schulpersonal gearbeitet habe, muss ich natürlich daran denken, dass LehrerInnen sich häufig nicht nur in großen Anführungsstrichen als WissensvermittlerInnen sehen, sondern in gewisser Weise auch als moralische Instanzen. Ja. Ja, die dann auch womöglich denken und sagen, ich helfe doch Kindern und deswegen kann ich doch nicht ein Teil des Problems sein.
Ich glaube, diese Fähigkeit zu verstehen, dass man sowohl Teil der Lösung als auch Teil des Problems gleichzeitig sein kann, ist eine große Herausforderung. Aber wenn man das einmal irgendwie für sich verarbeitet hat, zu sagen kann, ich kann ganz viel richtig machen und sobald ich etwas falsch mache, stellt das nicht alles in Abrede, was ich richtig mache, sondern es ist halt Teil von mir. Es ist ein Anteil von mir, an dem kann ich irgendwie arbeiten. Okay, vielleicht erstmal genug zum Lehrer. Diese Formulierung, die er benutzt, finde ich natürlich am Ende schon ein bisschen dreist, muss ich sagen. Also zu sagen, lern doch einfach mehr und beschäftige dich nicht so viel mit der Ungerechtigkeit der Welt. Und es zeigt gleichzeitig auch so eine gewisse Bewusstheit ja für Rassismus. Also er sagt ja, naja, Ungerechtigkeit in der Welt gibt es offensichtlich, aber damit musst du dich nicht so viel beschäftigen, dann wird alles gut. Das ist natürlich Quatsch. Ein bisschen zynisch gesagt, wenn Leute wie er sich ein bisschen mehr mit dieser Ungerechtigkeit beschäftigen würden, dann müsste Dunja das vielleicht ein bisschen weniger tun und hätte auch mehr Zeit zum Lernen. Jetzt mal so ein bisschen saloppe Antwort zurück.
Darf ich noch einen Punkt zum Lehrer machen?
Ja.
Der uns nämlich immer wieder auch begegnet in den Anfragen, die wir für Workshops bekommen. Und zwar, wie gehe ich mit Diskriminierungsvorwürfen um? Beziehungsweise die Feststellung, ich sag mal, mangelnder Kompetenzen im Umgang mit Diskriminierungsvorwürfen. Denn was die Lehrperson hier ja macht, ist, sie geht ja direkt, also sie versucht ja direkt in ihre Kompetenz zu gehen und nutzt das quasi als Abwehr. Aber eigentlich steckt da auch Eigentlich steckt da auch so eine mangelnde Kompetenz im Umgang mit Diskriminierungsvorwürfen drinne, ne? Also was mir hier auch einfällt, ist, dass LehrerInnen oder Lehrpersonen einfach auch noch viel mehr Schulungen brauchen zum Thema Diversität oder zum Thema diskriminierungskritisches Handeln beziehungsweise rassismuskritisches Handeln.
Ja,
absolut.
Wir können ja gleich am Ende noch Handlungsvorschläge geben. Das war ja der Plan. Ich glaube, an diesem Beispiel wird sehr, sehr sichtbar, wie so rassismuskritisches Wissen und rassismuskritisches Handeln eben keine Zusatzbelastung ist, sondern eben im Gegenteil eher das Leben an vielen Stellen viel, viel einfacher machen kann. Nämlich genau, wenn ich eine Idee davon habe, was passiert hier eigentlich, wie reagiere ich eigentlich, um hier das Feuer aus dem Konflikt zu nehmen, sondern pädagogisch sinnvoll damit umzugehen. Wollen wir mal zu Dunja gehen? Wie geht's Dunja eigentlich? Was ist mit Dunja los? Was macht das mit ihr? Was braucht es überhaupt, damit sie das sagt, was sie da sagt? Was sind so da deine Gedanken?
Also ich glaube, Dunja tut's einfach erstmal weh. Und wir können ja gleich nochmal aufdröseln, warum. Und sie fühlt eine Benachteiligung, also eine begründete oder eine gefühlte Benachteiligung.
Du bist also noch, bevor die Lehrkraft jetzt hier was gesagt hat, ne, schon da tut's weh. Also sozusagen, sie hat das Gefühl, ich werde hier ungerecht behandelt. Das hat nichts mit meiner Leistung zu tun, sondern mit meinem Kopftuch.
Genau, ja, auf jeden Fall, bevor die Lehrkraft was sagt. Also in dem Moment, wo sie die Zensur sieht. Wobei dieses Gefühl, das ich beschrieben habe, sich natürlich auch dann durchziehen kann. Ja. Ne? Durch den Dialog, die beiden haben. Oder durch die Beziehung. Naja, auf jeden Fall spürt sie, dass sie vielleicht, möglicherweise, härter bewertet wurde. Oder vielleicht fühlt sie auch zum wiederholten Mal eine Form von Abwertung. Oder zum wiederholten Mal eine Form von sozusagen subtiler Abwertung. Mhm. Und das fühlt sich an wie ein Muster, das sich durch ihre Lebensrealität zieht.
Ja, mit Sicherheit. Ne? Wenn wir uns aktuelle Zahlen von antimuslimischem Rassismus angucken, seit dem 7. Oktober auch nochmal, genauso wie Antisemitismus, massiv gestiegen, aber auch vorher schon virulent, dann muss uns klar sein, das, was Dunja hier als Vorwurf erhebt, das schneidet sie sich irgendwie nicht aus der Hüfte, sondern das ist, sagt man das so? sondern das ist Alltag. Ne? Also ein Kopftuch zu tragen in Deutschland heißt, tough sein zu müssen, weil Dinge passieren. Also von Sprüchen, von Blicken über Gewalt, Noten, alles Mögliche. Also das ist jetzt nichts Absurdes, was sie da einfach mal so in den Raum stellt, sondern sie wird da Erfahrungen gemacht haben, die sie überhaupt auf die Idee kommen lassen, das könnte vielleicht auch hier eine Rolle spielen, weil es woanders ganz sicher eine Rolle gespielt hat und immer noch spielt. Und das muss erstmal gar nichts mit der Lehrkraft zu tun haben. Also der muss jetzt nicht irgendwie bekannt sein als der, der immer doof zu migrantisierten Kids ist, sondern das kann auch erstmal eine Frustration sein, eine Rassismuserfahrung, die ganz woanders herkommt. Und wo sie dann jetzt sagt, das könnte auch hier eine Rolle spielen. Das ist erstmal sehr plausibel aus ihrer Perspektive wahrscheinlich.
Und diese Toughness, die verknüpfe ich jetzt mal mit Mut in diesem Moment des Fallbeispiels, weil das erfordert in jedem Fall, ja, ich bleibe einfach mal beim Begriff Toughness oder Mut, das erfordert schon Mut, sich in diesem Abhängigkeitsverhältnis als Schülerin, Lehrkraft so zu äußern. Ja. Und sie... Also man kann ihren Satz ja auch so interpretieren, dass es quasi ein Akt des Selbstempowerments ist in einem System, in dem ihre Stimme wahrscheinlich oder oft viel zu wenig zählt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Menschen, die antimuslimischen Rassismus oder Rassismuserfahrungen machen, das verwandeln in Toughness, weil das kann Menschen auch kaputt machen. Nicht jede Person, die Diskriminierungserfahrungen macht, wird dadurch tough, aber in diesem Moment dieser Machtasymmetrie hat Dunja da auf jeden Fall schon ganz schön viel Mut, dass sie das ihrer Lehrkraft so widerspiegelt.
Ja, denke ich auch. Ne? Also in diesem Machtverhältnis, in dieser Asymmetrie, der Lehrkraft gibt hier offensichtlich die Noten und das ist das, was am Ende zählen wird für den weiteren Lebenslauf auch von Dunja. Nicht nur natürlich, aber Das ist das, was schwarz auf weiß irgendwie Schule am Ende produziert. Das in diesem Verhältnis anzusprechen, zu sagen, Moment mal, Sie haben hier etwas getan, was ganz klar als Problem definiert ist. Sie haben mich ungerecht bewertet. Das braucht Mut auf jeden Fall. Das braucht schon ohne Rassismus Mut, würde ich behaupten. Aber in diesem Kontext noch mehr. Ja, auf jeden Fall.
Und ich würde vielleicht zumindest von mir aus, was den letzten Punkt angeht, noch mal so ein bisschen auf die Gefühlsebene eingehen. Also jetzt muss man so Fallbeispiele natürlich auch im Kontext sehen. Und vielleicht ist es viel ruhiger oder viel aggressionsvoller, wutvoller abgelaufen, als ich es am Anfang vorgelesen habe. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass hinter dieser Frustration bei Dunja ja auch Verletzlichkeit stecken kann oder wahrscheinlich steckt. Und das, denke ich, weil sie ja vielleicht, sie wollte ja wahrscheinlich einfach eine bessere Zensur. Wer weiß, vielleicht hat sie sich wirklich tagelang hingesetzt und hat dafür gelernt. Und vielleicht wollte sie ja ganz ursprünglich sowieso gar nicht die Note diskutieren, sondern einfach Anerkennung für ihre Leistung. Also da ist nicht nur Frustration drin, sondern auch Verletzlichkeit, Verletztheit.
Ja, ja. Das ist immer ein ganz guter Hinweis auf die Wahrheit dieses Fallbeispiels. Wir nutzen das in Workshops ja häufig so, dass unsere Fallbeispiele jetzt nicht 3 Seiten lang sind, sondern eher so 2, 3 Sätze. Und dann sagen manchmal Teilnehmende zu Recht, das kann ich ja so gar nicht richtig beurteilen, weil ich den Kontext ja gar nicht kenne. Und dann sagen wir manchmal so ein bisschen salopp, ja, darum geht's. Die Idee ist nicht, eine einzige Lesart zu haben und die durch den Text völlig klar zu machen, sondern es geht genau darum, mit dieser Wahrheit zu leben, weil im echten Leben ist es eben auch so, dass wir häufig nicht den ganzen Kontext kennen, sondern ihn erstmal erfragen müssen, verstehen müssen, gucken müssen, was ist hier eigentlich los. Und das alleine zu trainieren, erstmal einen Schritt zurückzutreten, zu fragen, was passiert hier eigentlich, was ist hier eigentlich los, was sind die unterschiedlichen Perspektiven und nicht gleich in eine Handlung zu kommen, nicht gleich in eine Bewertung zu kommen, ist schon ein Trainingsschritt, der, glaube ich, wichtig ist in der Analyse von Fallbeispielen. Und wie du sagst, vielleicht sagt sie das auch einfach nur so dahin und findet das nicht wirklich so. Vielleicht weiß sie, dass sie die Note absolut verdient hat. Vielleicht hat sie aber auch hart gearbeitet und ist sehr frustriert und völlig überrascht, dass sie jetzt so eine schlechte Note bekommen hat in ihren Augen. Okay, so viel zu Dunja und der Lehrkraft.
Ja, lass uns nochmal schauen, ob es hier in diesem Fallbeispiel in gewisser Weise nochmal eine dritte Perspektive gibt. Beziehungsweise lasst uns mal schauen, in welchem, ich sag jetzt mal, in welchem Biotop sich die beiden befinden. Ja. In welchem, ja, man könnte auch sagen, Kontext die beiden sich befinden. Und zwar lasst uns schauen auf Schule als Organisation. Schulen gelten ja zumindest oft als neutrale Orte, an denen alle SchülerInnen in Anführungsstrichen die gleichen Chancen hätten. Aber in Wahrheit spiegeln sich schon gesellschaftliche Hierarchien auch in Schule wider und reproduzieren diese Hierarchien auch oft unbewusst. Also wenn wir uns zum Beispiel Sprache anschauen, dann ist in Anführungsstrichen Standarddeutsch die Norm. Und wer Akzente oder andere Sprachcodes mitbringt, der wird schon immer mal wieder abgewertet. Wenn wir auf Körper und Kleidung schauen, müssen wir schon feststellen, dass Kopftücher unter anderem als anders markiert werden. Wenn wir auf das Elternhaus schauen, müssen wir schon, da können wir vielleicht dann auch gleich nochmal eingehen in unserer theoretischen Fundierung, dass Kinder aus Akademikerfamilien vielleicht immer mal wieder implizit bevorzugt werden. Oder dass da eine Erwartung mitschwingt, dass zu Hause in Anführungsstrichen viel gelesen wird. Ja. Und da können wir schon sagen, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Polizeiworkshops, wo manchmal PolizistInnen sich melden und sagen, ja, wir sind eine 1 zu 1 Widerspiegelung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Ne? Und auch Schule, wo häufig eben gesagt wird, ja, wir sind alle auf Augenhöhe, beziehungsweise das ist ein neutraler Ort, an dem alle die gleichen Chancen haben. Ja, das ist häufig eben nicht so. Und da könnte man Schule als Organisation als dritte Perspektive mit reinbringen in die Analyse dieses Fallbeispiels.
Ja, finde ich total gut. Nochmal anknüpfen an ein Polizeibeispiel. Genau, weder Polizei noch Schule sind Abbildungen der Gesellschaft. Also bei Polizei wird das immer so proklamiert, aber das stimmt nicht. Und das wäre aber was für eine eigene Folge. Aber auch bei Schule stimmt es nicht. Es ist insofern natürlich interessant, als alle Ismen, die, also Klassismus, Sexismus, Rassismus und so weiter, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen, auch in Schule und Polizei eine Rolle spielen. Da hast du jetzt ja gerade diverse Beispiele für genannt. Wenn wir Schule als Organisation vielleicht nochmal als dritte Perspektive mit einbeziehen, finde ich das insofern wichtig und produktiv, als es die Frage aufwirft, wo spricht eigentlich durch diese Lehrkraft oder durch die Schülerin die Organisation? Also warum verhalten die sich, wie sie sich verhalten, vielleicht mit Bezug auf den Ort, an dem sie sind? Ich hatte das vorhin schon so angerissen, als ich sagte, naja, die Lehrkraft hat ja die Aufgabe, objektiv zu sein. Das hat sie sich jetzt irgendwie nicht ausgesucht, sondern die Schule sagt zur Lehrkraft jetzt im Grunde, du musst objektiv bewerten. Und wenn dann jemand kommt und sagt, deine professionelle Rolle ist hier in Abrede gestellt, den Auftrag, den die Schule dir gibt, liebe Lehrer, den machst du gerade nicht richtig, das ist natürlich ein Angriff auf ein Selbstbild und auch auf eine Institution, die der Lehrer dann hier erstmal abwehrt. Grundsätzlich glaube ich, bei Rassismus ist es super spannend zu gucken, welche Erwartungen oder welche Handlungen legt Schule nah. Beispielsweise, wenn man Lehrer in der Fortbildung so salopp gesagt, naja, es gibt ja diesen Spruch, Lehrer haben Vormittagsrecht und nachmittags frei, das ist natürlich ein bisschen quatschig, vor allen Dingen, weil sie viel nachbereiten müssen und vorbereiten müssen. Aber schon die Aufgabe von Lehrkräften ist es im Grunde, Recht zu haben. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das ist ja wirklich im Grunde Sinn der Sache, dass sie erklären und Wissen weitergeben, vermitteln, lehren und so weiter. Und wenn sie sich im Kontext von Rassismus bewegen, haben sie häufig das Gefühl, wenn sie selbst nicht betroffen sind, vor allem, dass sie sich auf einem Terrain bewegen, wo sie eben keine Deutungshoheit haben und nicht wissen, was ist eigentlich hier rassistisch und was nicht, wo fängt es an, wo hört es auf, das verunsichert sie ganz doll. Und das führt häufig eben auch zu Abwehrreaktionen. Oder es führt dazu, dass sie eigentlich sagen müssen, Dunja, du weißt vermutlich viel mehr über Rassismus und darüber, was es heißt, ein Kopftuch zu tragen. Keine Ahnung, erzähl mir mal was. Aber das passiert selten, sondern die Idee ist dann eher zu sagen, oh, ich muss irgendwie die Deutungshoheit behalten, denn meine Aufgabe, die Schule mir gibt, ist es ja, die Deutungshoheit zu behalten. Also versuche ich das auch und versuche mich nicht in Fahrwasser zu begeben, in denen ich diese Deutungshoheit vielleicht nicht habe, und sondern versuche da schnell wieder wegzugehen. Mhm. Also dann lieber nicht über Rassismus reden.
Und ein Punkt, der mir auch noch total wichtig ist, hatten wir in unserem Vorgespräch einmal kurz berührt, aber ich knüpfe das total an diese super Frage, wo spricht durch die Lehrkraft die Organisation, also der Lehrer als Organ der Organisation, bringt ja auch in seinem institutionalisierten Muster sozusagen diese Leistungsideologie rein. Mhm. Ja, also Schulen vermitteln ja eben sehr häufig oder sehr oft, klingt so ein bisschen naiv, wie ich das sage, oder fast immer vielleicht, dass Erfolg allein von Fleiß abhängt. Und so wird ja hier auch in diesem Fallbeispiel die Verantwortung für, also die Verantwortung sozusagen auf Dunja verschoben. Ja, Stichwort Bürokratie. Wenn du mehr gelernt hättest, genauso viel gelernt hättest wie deine MitschülerInnen, dann hättest du automatisch eine bessere Zensur bekommen. Und wir wissen wir wissen ja alle, dass das nicht stimmt. Ne?
Ja, kann natürlich sein, dass sie eine bessere Note bekommen hätte, wenn sie mehr gelernt hat. Das ist jetzt so im Unverfügbaren dieses Fallbeispiels. Aber wir wissen, dass das nicht der einzige Faktor ist. Und natürlich könnte man hier auch Rassismus und Klassismus kritisch fragen. Hat sie die Chance überhaupt zu lernen? In welchem Umfeld lernt sie? Hat sie zu Hause ein eigenes Zimmer, wo sie in Ruhe sich an den Schreibtisch setzen kann? Hat sie Eltern, die sie unterstützen können? Das ist gerade schon angesprochen. In Deutschland ist nachweislich der Schulerfolg immer noch maßgeblich vom Elternhaus beeinflusst und zum Teil sehr, sehr abhängig. Das heißt, das einfach so an die Schülerin weiterzugeben, ist im hohen Maße unreflektiert im Grunde, ja. Also sagt, ist dein Problem, mit den Ismen und mit den Problemen und den Strukturen dieser Welt umzugehen, nicht mein Problem. Und das kann man als Schule natürlich so sagen, das kann man als Lehrer so sagen, ist nicht mein Problem. Aber ist natürlich ein Problem, tatsächlich. Also es ist ein Problem sozusagen, wenn ich eine Schule habe in der Gesellschaft, durch die alle müssen als Schulpflicht. Und dann sage ich, aber die Probleme, die das beeinflussen, die mache ich nicht zum Problem der Schule, sondern das müssen dann schon die anderen klären. Irgendwie. Ja.
Okay, dann füge ich da vielleicht nur noch zwei Sätze, nur ein kurzes Puzzleteil hinzu, damit ich gleich von meinen LehrerInnen, Freundinnen nicht ganz viele WhatsApp-Nachrichten bekomme. Was ich natürlich meinte, ist diese allgemeine Bürokratie, beziehungsweise dieses allgemeine Ideal, ne? Dass da eben lautet, wer sich anstrengt, kommt weiter und dass man eben häufig denkt, dass Bürokratie fair sei oder auf den ersten Blick fair ist, dass wer fleißig ist, Erfolg haben soll, aber wir starten ja nicht alle auf der gleichen Startlinie. Genau. Ne?
Okay. Ich würde sagen, wir verknüpfen das mal so ein bisschen mit ein paar theoretischen Einbettungen im nächsten Schritt, die sich auch schon so irgendwie so aufdrängen. Also einmal gerade dieses Thema Mut, das du angesprochen hast, da muss ich an eine Studie denken von Wiebke Scharatow, heißt die, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, von 2014, die heißt Risiken des Widerstands, in der sie eben analysiert, wie Jugendliche im Kontext Schule eigentlich mit Rassismus umgehen. Und wie sie also Widerstand leisten dagegen, jetzt mal als große Überschrift für das, was sie tun, und was für Risiken damit einhergehen. Und das sieht man hier eben wunderbar. Ne? Dunja sagt, Moment mal, Rassismus spielt hier eine Rolle und sie kriegt dafür sofort die Quittung. Ja, also sie kriegt sofort die Quittung dafür, weil der Lehrer sagt, nö, du bist das Problem und ich kann gar nicht das Problem sein. Und das ist erstmal eine total normale, da bin ich wieder bei diesem Begriff Erfahrung, das ist der Standard, dass erstmal Rassismus immer abgewehrt wird und gesagt wird, nein. Und das Risiko, das anzusprechen, das erlebe sogar ich als nicht rassismusbetroffene Person. Ja, also immer, wenn man Rassismus anspricht, hat man nicht den Partyhut auf, so, sondern man wird erstmal in der Regel zum Problem gemacht. Also die Person, die Rassismus anspricht, wird häufig sofort zum Problem gemacht. Und dieses Risiko tragen alle SchülerInnen in der Schule, wenn sie sich zumal in diesem Machtverhältnis irgendwie versuchen zu wehren. In dieser Studie, da will ich jetzt nicht zu tief rein, aber gibt es noch ganz andere faszinierende Beispiele, wie arabisch gelesene Jugendliche dann irgendwann Terroristenwitze selber machen, weil sie wissen, die werden sowieso irgendwann gemacht, dann mache ich sie lieber selber, dann kann ich immerhin mitlachen, in Anführungszeichen, und bestimmen, wann der Witz kommt und solche Sachen. Also, ne, wie Jugendliche damit umgehen, ist faszinierend, ist ein morbider Begriff hier, weil es natürlich auch traurig ist und dramatisch an vielen Ecken und Enden und sehr belastend sein kann und psychisch krank macht. Aber die Vielfalt des Umgangs mit Rassismus ist schon groß. Und hier ist eben ein Beispiel, wo wir sehen, es braucht Mut, wie du vorhin gesagt hast, um überhaupt was zu sagen. Und sie kriegt auch gleich die Packung dafür. Das ist so die erste Studie, an die ich denken musste. So, ein zweiter theoretischer Bezug, der mir sofort in den Kopf kommt, wenn ich dieses Fallbeispiel angucke, ist diese berühmte Studie Max und Murat, heißt die, glaube ich, von 2018, Uni Mannheim. Die gibt es inzwischen auch in anderen Ausführungen, Hanna und Hatice und so weiter. Da geht es im Grunde darum, dass ausprobiert wurde, wie bewerten Lehrkräfte eigentlich abhängig oder unabhängig, in Anführungszeichen, vom sogenannten Migrationshintergrund. In dieser Studie wurden 200 angehenden Lehrkräften fiktive Diktate mit fiktiv eingebauten Fehlern gegeben, die sollten sie bewerten. Und zwar gab es Diktate, über den Max stand, und Diktate, über den Murat stand, deswegen heißt die Studie so. Und Murat hat immer die schlechtere Note bekommen, durchweg. Nicht jetzt in jedem einzelnen, in jeder einzelnen Diktatsbewertung, sondern aber im Schnitt kann man ganz klar sehen, offensichtlich spielt hier der Name eine Rolle bei der Bewertung. Und ähnliche Studien gibt es ganz, ganz viele. Also es ist nicht nur diese einzelne, die das nachweist, sondern mehrere. Und da wird so ein bisschen, wenn man das auf dieses Fallbeispiel anwendet, ziemlich deutlich, vielleicht hat Dunja einfach eine Studie mehr gelesen als der Lehrer. Also das, was Dunja hier sagt, ist überhaupt keine einzelne individuelle Erfahrung, die sie da vielleicht macht, sondern das ist was, was nachweisbar ist, dass Namen und zugeschriebene Hintergründe, nicht nur in diesem Fall übrigens, auch im Kontext Klassismus eine Rolle spielen. Da gibt es eine Studie von der Uni Oldenburg, Kevin ist kein Name, Kevin ist eine Diagnose, weil das ist ein Zitat von einer befragten Lehrkraft aus dieser Studie. Ja, also wie Kinder heißen, hat eine Auswirkung auf ihre Noten. Und wie Kinder gelesen werden, also wie Kinder wahrgenommen werden von den Lehrkräften, hat eine Auswirkung auf ihre Noten. Und man könnte ja sogar noch weiter gehen zu sagen, wir wissen auch aus ganz vielen anderen psychologischen Studien, wenn wir Menschen etwas zutrauen und ihnen das auch sagen, dann werden sie wahrscheinlicher erfolgreich sein, als wenn wir ihnen sagen, ihr werdet das sowieso nicht schaffen. Ja, also alleine, wenn man Mädchen daran erinnert, dass sie Mädchen sind von einem Mathe-Test, schreiben sie schlechtere Noten in diesem Mathe-Test, weil das Stereotyp, dass Mädchen schlecht in Mathe sind, so doll und so stark und so omnipräsent ist, dass sie das automatisch verinnerlicht haben und dann schlechtere Noten schreiben. Nur weil man sie kurz vorher nochmal dran erinnert hat. Mhm. Also diese Idee der fairen Bewertung ist ganz, ganz hochgehängt und ist absolut unrealistisch. Es sei denn, vielleicht nochmal eine Antwort auf Max und Murat oder auch auf diese Situation hier, es sei denn, man versucht sich davon komplett frei zu machen und sagt jetzt zum Beispiel in dieser Studie, nö, ich gucke mir die Namen gar nicht an, das ist mir alles gar nicht wichtig, ich lege einfach eine Fehlertabelle daneben und gucke, wie viele Fehler sind, welche Note und dann bin ich davon frei. Also so würden das ja in der freien Wirtschaft beispielsweise schon einige Unternehmen machen. Sie sagen, wir wollen auf unseren Bewerbungen gar keine Namen und keine Fotos mehr, weil wir uns unseres eigenen Vorurteils total bewusst sind und wir wollen einfach die besten Leute rausfinden und wir wollen uns eben nicht selbst beeinflussen lassen von unseren Vorurteilen, die wir aber nun mal haben. Ja, das wäre dann ein vorurteilsbewusster Umgang damit. Der nicht sagt, nö, habe ich nicht, habe ich jetzt einmal drüber nachgedacht, lasse ich mich jetzt nicht von beeinflussen, sondern sich klar zu machen, das ist so mächtig, ich kann mich davon nicht einfach so frei machen, also überlege ich mir, wie ich mich selber sozusagen kontrollieren kann.
Ich würde das ganz gerne nochmal flankieren mit einem Stichwort. Du hast es im Grunde die ganze Zeit schon anklingen lassen mit diesem Pygmalion-Effekt. Mhm. Also dieses Phänomen, dass die Erwartung einer Autoritätsperson, zum Beispiel eines Lehrers, einer Lehrerin, einen direkten Einfluss hat auf andere Personen. Und das ist eine Studie von 1966 von Rosenthal und Jakobsen. Die geben LehrerInnen also Lehrer in einer Grundschule, eine gefälschte Liste von Kindern, die angeblich einen hohen IQ hätten. Und ohne dass die Kinder tatsächlich intelligenter waren, verbesserten sie sich dann überdurchschnittlich stark, nur weil die Lehrkräfte an sie glaubten. Und so gibt es eben nebst den positiven Erwartungen natürlich auch negative Erwartungen, soweit so, dass SchülerInnen sich natürlich dann auch zurückziehen und eben das unbewusst in Anführungsstrichen schlechte Bild erfüllen oder das versuchen zu erfüllen. Also Stichwort Pygmalion-Effekt.
Noch eine dritte kleine theoretische Anpuzzlung, die will ich jetzt aber nicht vertiefen, die haben wir vorhin auch schon in der konkreten Besprechung ganz viel benannt, ist dieser Abwehrmechanismus, der hier so ein bisschen sichtbar wird. Es gibt dazu eine ganz zentrale Studie von Astrid Messerschmidt von 2010, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber da sagt sie, es gibt so vier Mechanismen, die immer wieder sichtbar werden, wenn Rassismus thematisiert wird oder wenn ein Rassismusvorwurf erhoben wird. Ne? Und das ist eben eine Verlagerung nach rechts, zu sagen, nö, bei uns kann es keinen Rassismus geben, den gibt es nur am rechten Rand. Eine Verlagerung in die Vergangenheit als zweites, ja, klar, früher gab es Nazis, aber heute ist das alles kein Thema mehr. Eine Kulturalisierung, also zu sagen, ja, biologische Rassismen, klar, das gibt es alles nicht, gibt keine Menschenrassen so, aber die Kultur ist halt so bedeutend, darüber können wir das alles erklären, wie Menschen sind. Das ist sehr komplex, falls euch das jetzt verwirrt beim Zuhören, ist das total normal, es macht Sinn, dass einen das verwirrt. Und der vierte Punkt, oder der vierte Mechanismus, den ich hier gerade so ein bisschen at play sehe, ist eine Skandalisierung. Also zu sagen, was, Rassismus ist ganz schlimm, wenn das auftritt, dann würde ich natürlich sofort was dagegen sagen. Und das ist einfach Quatsch. Also Rassismus ist natürlich ein Skandal, theoretisch, aber es ist trotzdem total normal. Da bin ich wieder bei meinem Begriff von vorhin. Wir müssen das irgendwie anerkennen, dass Rassismus eine Normalität ist und dass Rassismus wirkt und dass Rassismus uns alle betrifft in gewisser Art und Weise, weil es unser Denken strukturiert, unsere Strukturen beeinflusst. Und davon darf man sich nicht jedes Mal so doll überraschen lassen. Also wenn wir in Workshop-Räume kommen, egal ob es jetzt explizit um Rassismus geht oder nicht, oder wenn ich in neue Kontexte, neue Teams, was auch immer komme, ich gehe immer davon aus, dass mir Rassismus begegnen wird. Und ich werde selten enttäuscht. Was nicht heißt, dass mir Rassisten begegnen. Ja? Das ist uns ja immer wichtig. Wir kommen aus der Rassismuskritik. Wir suchen nicht nach Rassisten. Uns geht es nicht darum, mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Uns geht es auch ja überhaupt nicht darum, mit dem Finger jetzt auf diese Lehrkraft zu zeigen, sondern zu verstehen, warum verhalten die sich so, wie sie sich verhalten. Und da spielen diese Abwehrmechanismen einfach eine große Rolle. Und wenn ich ein Selbstbild habe von, ich bin nicht rassistisch und ich mir über Vorurteile keine Gedanken gemacht habe und mich dann nicht reflektiert habe und wenn mir dann auch noch die Schule sozusagen gewisse Aufgaben heranträgt, nämlich neutral bewerten und fair sein und objektiv und gerecht sein und dann wird das in Frage gestellt und dann kommt auf einmal dieser Rassismusvorwurf in den Raum, dann muss mich das fast aus dem Gleichgewicht bringen. Und um dann wieder ins Gleichgewicht zu finden, mache ich eine Sache, die hier ganz sichtbar wird. Ich wehre das Ganze ab. Ich sage, nein, das ist ein ungerechtfertigter Vorwurf. Ich doch nicht, ich bin kein Rassist, ich habe damit nichts zu tun, du bist selbst das Problem. Das wäre so die letzte theoretische Verortung, die ich hier noch anpuzzeln würde. Genug Theorie, wieder zurück in die Praxis. Was macht man jetzt? Was mache ich jetzt als Lehrkraft, wenn mir so ein Vorwurf entgegengebracht wird? Ercan, wie würdest du handeln, was für Tipps würdest du geben?
Ja, ich würde auf jeden Fall einmal beginnen mit einem Tipp, den wir auch in unseren Workshops geben. Und zwar zu versuchen, dieses Selbstbild, dass man sofort ganz kompetent auf jede Frage der Welt, ich übertreibe es jetzt extra mal ein bisschen frech, die Antwort haben müsste, zu versuchen, dieses Selbstbild erstmal, das braucht natürlich auch Training und Zeit, abzulegen, kurz innezuhalten. Und vielleicht einfach erstmal, das klingt wie so ein zweiter Tipp, aber ich sag's trotzdem einmal, bevor ich jetzt meine ganzen anderen Tipps runterspreche, aber wirklich innezuhalten und einfach zuzuhören, das zu kombinieren. Innehalten und zuhören.
Ganz praktisch wäre das. Ja, ganz praktisch wäre das jetzt eben nicht in den Gegenangriff zu gehen, sondern zu sagen, okay, Donja, vielleicht. Das muss ich jetzt mal kurz sacken lassen oder man darf auch vielleicht seine Emotionen da formulieren. Puh, das trifft mich jetzt gerade. Ja, wie meinst du das? Oder wie kommst du darauf, könnte man fragen, ne? Um sich auch so ein bisschen Zeit zum Denken zu verschaffen vielleicht. Muss man vielleicht, Klammer auf, jetzt nicht vor der großen Klasse eine Diskussion darüber anfangen. Ne? Hat das vielleicht auch was mit Diskretion und Ruhe zu tun. Aber erstmal durchatmen. Okay.
Und wir wissen, Yannick und ich, wir wissen natürlich auch, dass so eine Klassensituation häufig auch anstrengend oder stressig sein kann.
Ja.
Und unsere Tipps sind manchmal auch wie so ein Supermarkt, ne, mit unterschiedlichen Produkten, sage ich mal ein bisschen flapsig, wo ihr ZuhörerInnen euch einfach das rausnehmen könnt, was für euch passt.
Genau, ja.
Genau, und dann vielleicht die eigene Rolle zu reflektieren. Also sicherlich gibt es ja Lehrpersonen, Lehrkräfte, die sich mit strukturellen Formen von Diskriminierung und Rassismus noch nicht so eingehend beschäftigt haben, wie wiederum andere, wie wiederum vielleicht Zuhörerinnen, die von sich ein sehr progressives Bild haben, berechtigterweise ein progressives Bild haben. Aber mir die Möglichkeit zu geben, nachdem ich zugehört habe, herauszufinden, ob meine Schülerin womöglich Recht haben könnte, indem ich mich frage, ob ich tatsächlich bewusste oder unbewusste Vorurteile habe.
Ja, und dazu nochmal der Satz, den ich vorhin gesagt habe, das entscheidet nicht darüber, ob ihr gute Menschen seid oder nicht. Also ich verdiene literally mein Geld damit, über Rassismus zu reden und trotzdem passieren mir Rassismen und habe ich manchmal rassistische Gedanken. Also das das macht mich nicht mehr oder weniger wertvoll als Mensch oder auch nicht besser oder schlechter in meiner Profession. Ja, im Gegenteil, für meine Profession ist es sogar praktisch, wenn ich das reflektieren kann und Diskussionen bringen kann und zeigen kann, hier, wir machen diese Fehler alle. Und auf jeder ersten Folie unserer Workshops, Ercan, erzählst du davon, dass wir eine Lernkultur der Fehlerfreundlichkeit haben wollen. Also und damit explizit eine Fehlerfreundlichkeit, nicht nur eine Fehlertoleranz, nicht nur, okay, das darf passieren, aber auch wirklich nur einmal und dann gibt es Ärger, sondern es passiert, lass uns das annehmen, nicht nur bei anderen Leuten, sondern auch bei uns selbst. Wir werden Fehler machen, es wird passieren. Dann können wir solche Situationen anders verarbeiten und sagen, ah, Lernmoment, ist ja interessant. Aber dafür muss ich natürlich erstmal für mich klar haben, ey, ich bin okay, wie ich bin. Es gibt Dinge an mir, die würde ich gerne verändern, Gedanken vielleicht, die ich gerne nicht hätte oder Vorurteile, an denen ich gerne arbeiten möchte. Aber trotzdem bin ich okay. Ich werde nicht total in Frage gestellt, nur weil ich vielleicht überlege, Donja hat ja möglicherweise einen Punkt. Das darf das darf ich machen, ich darf das danken, ich darf mich in Frage stellen, ohne mich komplett in Frage zu stellen.
Mhm. Und als nächsten Punkt würde ich sagen, Räume schaffen.
Ja.
Das klingt so ein bisschen abstrakt, aber mit Räume schaffen meine ich jetzt erstmal, dass es durchaus regelmäßige Workshops geben darf. Also diskriminierungskritische Workshops, Diversity-Trainings für das Kollegium, vielleicht sogar längerfristige Organisationsentwicklungen, aber auch so Ideen wie, dass nebst Vertrauenspersonen oder die Weiter- und die Ausbildung von Vertrauenspersonen, die sowieso nie abgeschlossen sein sollte, zu Awareness-Personen, also zu Personen, die in der Lage sind, unterschiedliche Diskriminierungsformen zu erkennen, zu erkennen, besser zu beschreiben und demnach auch SchülerInnen, die von wiederum den unterschiedlichsten Diskriminierungsformen betroffen sind, auch auffangen zu können. Und vielleicht auch, wir haben den Schwenk zu Dunja ja noch gar nicht gemacht, aber ich sage es trotzdem nochmal, vielleicht auch sogar andere anonyme Beschwerdemöglichkeiten für SchülerInnen. Das meine ich somit, Räume schaffen.
Ja. Das Thema für sich begreifen als Thema, ne? Zu sagen, okay, das ist ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Ist gut, ist mein Thema jetzt. Ich will da dranbleiben. Oder eben gucken, wer in meinem Umfeld hat das vielleicht schon getan, an wen kann ich mich wenden, um da ein bisschen schlauer zu werden. Das ist aber sehr abstrakt, sehr konkret nochmal, einfach zu Dunja zu gehen und zu sagen, ey, wir können gerne gemeinsam in deine Klausur gucken, in dein Diktat, in deine Arbeit hier. Lass uns einfach mal gucken. Kann verstehen, dass sich das gerade wütend macht, dass du gerne was Besseres gehabt hättest. Dann lass uns gerne einmal reingucken. Und gar nicht auf diese Rassismus-Schiene gehen, sich den Vorwurf erstmal gar nicht anziehen, sondern einfach ganz sachlich, ganz pädagogisch, ganz on the ground bleiben und sagen, okay, wenn du glaubst, du bist ungerecht bewertet worden, dann lass uns reingucken. Mit der Option, vielleicht hat sie recht. Oder vielleicht auch nicht. Und ich finde, dass hier wird so schön sichtbar, wie das, was ich am Anfang angekündigt habe oder irgendwann in der Mitte, nämlich wie deeskalierend und sinnvoll rassismuskritisches Wissen sein kann. Wenn ich weiß, dass Dunja mit Sicherheit Rassismuserfahrungen machen wird, wenn sie als Muslima mit Kopftuch in dieser Gesellschaft lebt. Ja, wenn ich weiß, dass das frustriert, dass das verletzt, dass das schmerzt, dass das super gefährlich sein kann und so weiter, dass die letzte Rassismuserfahrung vielleicht nur 10 Minuten vorher an der Bushaltestelle passiert ist, auf dem Weg zur Schule. Wenn ich das alles weiß, wenn ich mich mit der Lebensrealität von muslimisch gelesenen SchülerInnen, Menschen beschäftigt habe, dann kann ich eine ganz andere Empathie entwickeln und kann ganz anders verstehen, warum da gerade vielleicht eine Wut ist, auch wenn sie in diesem Fall unberechtigt sein mag. Mhm. Und dann muss ich gar nicht sagen, ich werde hier gerade als Rassistin gestellt, sondern ich kann einfach sehen, okay, die Schülerin thematisiert gerade Rassismus und wahrscheinlich aus ihrer Erfahrung heraus völlig zu Recht. Ob ich das jetzt gerade zurecht abbekomme oder nicht, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier, haben wir gerade schon zu eingeladen, das zumindest in Erwägung zu ziehen. Und dann jetzt nochmal sich klar zu machen, in der gleichen Fortbildung, in der ja jemand vorhin sagte, oh mein Gott, da ist Hopfen und Malz verloren, sagte ja auch eine andere Lehrkraft, aber guck mal, was wir gewinnen können, wenn wir jetzt nicht blöd sind zu Dunja, sondern wenn wir nett sind, wenn wir auf sie zugehen, wenn wir die Arme öffnen. Die wird sich doch ihr Leben lang daran erinnern, dass wir nicht in die Abwehr gegangen sind, wie das eben so häufig passiert, wenn Menschen Rassismus ansprechen, sondern dass wir sagen, ey, ich kann deinen Frust verstehen, lass uns mal gucken. Wir haben einen Fan fürs Leben, das war, glaube ich, sein Zitat. Wir haben einen Fan fürs Leben.
Ja, total schön.
Ja, und das ist mir so wichtig, das nochmal herauszustellen, zu sagen, wir können Rassismuskritik, Diversitätskompetenz ist nichts, was wir noch obendrauf als zusätzliche Schwierigkeit, oh mein Gott, wir müssen noch mehr lernen und noch mehr leisten, nein. Es macht vieles viel einfacher. Es lässt uns an sehr vielen Stellen viel realer erkennen, was hier eigentlich gerade passiert und worum es hier eigentlich geht. Und je besser wir das verstehen, je besser wir die Lebensrealitäten aller Beteiligten verstehen, desto besser können wir auch damit umgehen und auch pädagogisch damit umgehen. Und deswegen finde ich hier einen rassismuskritischen Blick auf dieses Fallbeispiel so, so super, super produktiv.
Ja, und ich denke, in solchen Momenten geht es eben auch nicht darum, geht es eigentlich nicht darum, wer jetzt Recht hat, sondern wer letztendlich den Mut hat, wirklich zuzuhören. Ja. Und wollen wir nochmal so einen Schwenk zu Dunja machen und auch nochmal schauen, welche Handlungsoptionen wir Dunja haben?
Genau, lass uns gerne mal kurz auf Dunja gucken und dann einen Abschluss finden.
Also auf jeden Fall würde ich sagen, das ist total wichtig, das geht ja auch so ein bisschen in Empowerment, ne? Das ist total wichtig, dass SchülerInnen natürlich mit der notwendigen Ruhe und mit dem notwendigen Durchdenken auch, aber erstmal ihre eigenen Gefühle ernst nehmen, ne, dass sie sie nicht runterdrücken, sondern dass sie sich auch selber Räume geben und Zeit geben, um womöglich auch ihre eigenen Empfindungen und ihre eigenen Wahrnehmungen nicht selber abzuwerten. Mhm. Ja, das ist nämlich natürlich keine Schwäche, sondern eine Stärke, die eigenen Empfindungen wahrzunehmen. Und dann eventuell zu schauen, ich löse mich jetzt mal so ein ganz kleines bisschen von diesem konkreten Fallbeispiel und versuche es ein bisschen allgemeiner zu machen, ob es VertrauenslehrerInnen gibt, MitschülerInnen gibt, Erziehungsberechtigte und Eltern gibt, mit denen SchülerInnen sprechen können oder mit denen du näher sprechen kannst. Und vielleicht gibt es ja sogar auch schon eine Awareness-Person an der Schule oder eine Sozialpädagogin an der Schule oder Beratungsstellen an der Schule. Und dann vielleicht auch sich sozusagen schon aber Strategien, deeskalierende Strategien, ist natürlich ein bisschen anspruchsvoll jetzt, zurechtzulegen als Schüler oder als Schülerin und nicht, ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen heftig, nicht mit einem Vorwurf zu enden, sondern womöglich mit einer Frage, fast schon mit einer Einladung, indem sie sagt, hey, ich habe das Gefühl, dass ich wegen meines Kopftuches oft anders wahrgenommen werde, können wir vielleicht mal darüber sprechen? Mhm. Ja, das ist ja nicht Dunjas Pflicht, das zu machen, wenn ich jetzt von Strategie spreche, aber trotzdem kann es ihr natürlich helfen, so ein Gespräch oder vielleicht sogar auch ein potenziell Konfliktgespräch in eine konstruktive Richtung zu steuern. Ja, und dann vielleicht noch so als letzten Punkt, also als vorerst letzten Punkt, sich auch eigene Communities zu suchen, eigene Gruppen zu suchen und auch eigene Vorbilder zu suchen und zu wissen, dass Dunja oder dass SchülerInnen, die in diesen Situationen sind, definitiv nicht alleine sind.
Ja, du hast es schön, diese Ambivalenz auf den Punkt gebracht, zu sagen, natürlich haben wir irgendwie Handlungstipps auch für rassismusbetroffene Menschen hier, wie sie Rassismus ansprechen, sodass keine Abwehrreaktion ausgelöst wird. Und gleichzeitig sehen wir die Verantwortung natürlich in diesem Fall in keiner Weise bei Dunja, dass sie dafür sorgt, dass ihr Lehrer irgendwie sich im Griff hat. Ja. Bei Rassismus leider muss man sich aber immer wieder klar machen, es gibt Situationen, in denen ich mich entscheiden möchte ich Recht haben oder möchte ich irgendwie weiterkommen? Das ist manchmal leider nicht das Gleiche. Also davon, dass ich irgendwie die Wahrheit sage, nehmen wir mal an, sie sagt hier die Wahrheit, heißt das noch längst nicht, dass auch am Ende für mich entschieden wird, sondern über Rassismus sprechen heißt eben immer diese Abwehrreaktion, diesen Kontext reflektieren zu müssen. Sonst sind wir einfach nicht erfolgreich. Das kann man blöd finden, ja, dass wir hier sagen, Leute, ihr müsst euch überlegen, wie ihr es ansprecht, aber so ist einfach die Realität. Das kann man doof finden, finde ich auch, aber so ist das eben. Ne? Wenn man einige Menschen schützen möchte, dann muss man sich auch über die Emotionen derer Gedanken machen, die hier vielleicht eine Verletzung begehen, weil auch die sonst wieder ihre eigenen Verletzungen weitertragen und so wird kein konstruktiver Dialog draus, sondern es wird einfach nur eine, du hast mich verletzt, ne? Du hast mich verletzt, ne? Du hast mich verletzt.
Und für die Dunja, die uns gerade zuhört, beziehungsweise für Menschen, die uns, SchülerInnen, Menschen, die uns gerade zuhören, die durch die gleiche Situation gehen, möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen, ihr dürft eure Erfahrungen benennen, ohne perfekt argumentieren zu müssen. Das ist nicht eure Aufgabe, erst recht nicht als Schülerinnen, als Schüler, nicht eure Aufgabe, das System zu retten, aber ihr habt das Recht, in diesem System gesehen und geschützt zu werden.
Schön gesagt. Ein allerletzter Tipp vielleicht oder einen zusammenfassenden Gedanken, den ich selber erst vor einer Weile für mich gefunden habe, ist, sowohl Dunja hier, aber noch viel, viel mehr der Lehrkraft würde ich empfehlen, die Gefühle zum Denken zu benutzen. Ich freue mich so über diesen Satz, den ich gelernt habe, aber die Gefühle zum Denken zu benutzen. Ja, konkret auf diese Lehrkraft bezogen, wow, mir wird Rassismus vorgeworfen, das fühlt sich gerade richtig scheiße an. Was mache ich jetzt damit? Warum eigentlich? Warum ist das so? Woher kommt das? Und dann ins Denken und dann ins Handeln zu kommen. Die Gefühle sein zu lassen, die dürfen da sein. Die Verletzung darf da sein. Das ist total in Ordnung. Wie man so schön sagt, wenn man seine Kinder erzieht, alle Gefühle sind okay, alle Handlungen nicht. Also, finde ich bei Erwachsenen so ähnlich. Also die Gefühle erstmal zu validieren und sagen, oh, das macht gerade was mit mir, das erkenne ich an, das benenne ich vielleicht auch, entweder laut oder für mich, oder vielleicht auch gegenüber Dunja, zu sagen, oh, das trifft mich gerade. Und dann aber nicht in der Gefühlswelt zu bleiben, sondern wieder ins Denken und ins Handeln zu kommen. Und das könnt ihr für euch selber machen, Ne? Warum triggert mich das gerade? Warum verletzt mich das gerade? Warum beunruhigt mich das gerade? Was steckt da vielleicht für eine Emotion dahinter, für ein Bedürfnis? Aber auch bei den anderen. Also ne, auch als rassismuskritisches Werkzeug zu sagen, die Gefühle der anderen auch zum Denken zu benutzen. Denn Dunja zeigt hier ganz klar eine Betroffenheit. Auch das kann der Lehrer zum Denken benutzen und dann in eine gute Handlung kommen.
Ja, wenn ihr beim Hören dieser Folge an eine Person denkt, bei der ihr merkt, oh, das würde ich auf jeden Fall, ich möchte ganz gerne, dass diese Person das auch weiß, auf dem Schirm hat, mal hört, schickt die Folge gerne weiter, da freuen wir uns. Und wenn ihr Kritik, Anregungen, Fragen habt oder euch denkt, oh, ich hätte Yannick und Erdschan eigentlich auch ganz gerne mal in meiner Schule für eine LehrerInnenfortbildung, das machen wir auch, meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht auch fragt, ja, was machen Erdschan und Yannick denn eigentlich sonst so, wenn sie nicht gerade Podcast-Folgen aufnehmen? Ja, wir machen Ressourcen, Situationsanalysen, Workshops und Seminare, aber auch kostenlose Qualifizierungen für Menschen, die sich denken, ich will mich nicht nur mit Diskriminierung beschäftigen, nicht nur mit Rassismus, sondern auch mit resiliente Demokratie, da haben wir nämlich gerade was ganz Tolles für euch, ein Projekt, das heißt Wirkmacht Demokratie. Das ist also eine MultiplikatorInnen-Qualifizierung für Menschen, die ihre Organisationen rassismuskritisch, diskriminierungskritisch besser aufstellen möchten und damit auch demokratisch resilienter machen wollen. Und Ziel in dieser für Teilnehmende kostenlose Qualifizierung ist, dass Teilnehmende befähigt werden, eben rassismuskritische Veränderungsprozesse anzustoßen, nicht als externe BeraterInnen, sondern als aktive Gestalter und GestalterInnen innerhalb ihrer Organisation. Und wenn das für euch spannend klingt, schreibt uns oder geht auf unsere Webseite www.antirassismustrainer.de/WIMAD, also WIMAD von Wirkmacht Demokratie.
In diesem Sinne, starke Demokratie braucht starke Organisationen. Dazu versuchen wir einen Beitrag zu leisten. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, ihr habt was mitgenommen. Wir freuen uns auf Anfragen, Beispiele, Situationen, wo ihr selber merkt, oh, das ist passiert, da würde ich gerne mal wissen, was Erdjan und Yannick da so zu denken und zu sagen haben. Dann schickt uns gerne die Beispiele rein und dann kommen die vielleicht in der nächsten Folge dran. Soweit an dieser Stelle. Macht es gut. Bis bald.